Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir sind jetzt im Mittelfeld und wir müssen an die Spitze, wenn wir wirklich innovativ bleiben wollen.
Das sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek über das Abschneiden Deutschlands bei der aktuellen Bildungsstudie der OECD. Und die ist auch gleich Thema bei uns in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die höhere Bildung steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der OECD-Studie Bildung auf einen Blick. Sie vergleicht die Bildungssysteme und Ausgaben der 36 OECD-Länder und 10 weiterer Länder und sie verzeichnet dabei auch in Deutschland, nicht ganz überraschend, eine wachsende Nachfrage nach höherer Bildung. Doch wie passt Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt eigentlich zusammen? Bilden wir an unseren Hochschulen vielleicht am Ende nicht zu viele Akademiker aus? Stichwort Akademisierungswahn. Diese Sorge teilt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD, nicht. Aus seiner Sicht ist der Arbeitsmarkt für höhere Qualifikationen noch gar nicht gesättigt. Ich habe mit ihm über die Ergebnisse der aktuellen Studie gesprochen und ihn zum Einstieg in das Interview gefragt, wie ist Deutschland im Bereich der höheren Bildung aufgestellt?
Also höhere Bildung zahlt sich aus, egal ob das jetzt eine akademische Bildung ist oder eine höherwertige berufliche Ausbildung. Sie sehen, $365.000 verdient jemand mit einer solchen Ausbildung mehr, als wenn er jetzt nur eine Basisausbildung hat. Auch für den Steuerzahler sind das immerhin noch $250.000 mehr, als investiert werden. Also Bildung zahlt sich aus und das hat sich natürlich auch niedergeschlagen in höheren Beteiligungsraten. Also da hat Deutschland deutlich aufgeholt. Es gibt heute sehr viel mehr Studierende oder auch Menschen in höherwertigen beruflichen Ausbildungen, als das vor 10 Jahren der Fall gewesen ist. Da ist Deutschland auf einem guten Weg.
Wie viel Geld steckt denn Deutschland in die höhere Bildung?
Wenn man das insgesamt sieht, sieht das ganz gut aus. Da ist Deutschland auch ganz gut aufgestellt. Allerdings muss man sagen, über 40% gehen dort in Forschung. Wenn man sich also anschaut, was in die Lehre bei den Studierenden ankommt, dann ist das heute weniger als im OECD-Mittel. Vor allen Dingen sind die Ausgaben dort pro Studierenden tendenziell eher gesunken als gestiegen. Also was man da sehen muss, der Anstieg der Studierendenzahlen, da ist die Finanzierung nicht nachgekommen.
Also es gibt immer mehr Studierende und die Frage ist natürlich dann auch oft, haben wir am Ende vielleicht zu viel Studierende? Stichwort Akademisierungswahn. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?
Wenn es zu viel Studierende geben würde, würden deren Einkommen ja sinken oder deren Arbeitsmarktchancen sinken. Das sehen wir nicht. Also die Arbeitsmarktchancen für Studierende, auch für Personen mit höherwertigen beruflichen Ausbildungen, sind in Deutschland ausgezeichnet, sind sogar tendenziell noch besser geworden. Also die Nachfrage wächst vielleicht sogar noch schneller als das Angebot. Allerdings hängt das immer sehr von der Fachrichtung ab. Man muss also auch da sehen, wenn Sie jetzt in dem Bereich Ingenieurswissenschaften, Technik, Naturwissenschaften studieren, haben Sie deutlich bessere Chancen als in den Geisteswissenschaften. Es gibt dort schon Unterschiede, also das Zusammenspiel von Nachfrage und Angebot, da kann sich noch was tun in Deutschland. Aber insgesamt, wer heute in eine höherwertige Bildung investiert, der macht die richtige Wahl.
Sie haben aber auch in dieser OECD-Studie beobachtet, dass es in einigen Ländern ein abnehmendes Interesse gibt bei den MINT-Fächern. Ist das auch ein Trend, der auf Deutschland zukommen könnte?
Ja, was man sagen muss, ist insgesamt das Wachstum stärker war in den anderen Fächern. Also die MINT-Fächer haben zwar auch zugenommen in Deutschland, aber insgesamt ist das Wachstum bei den Studienzahlen in anderen Fächern stärker gewesen. Also relativ gesehen stehen die MINT-Fächer heute schlechter da, obwohl sie im Erwerbsleben mit die höchsten Erträge bringen.
Nun haben wir eine aktuelle Studie zum Lehrermangel, gerade an Grundschulen in Deutschland. Zu welchen Erkenntnissen kommen Sie? Wie kann man den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin noch attraktiver machen, dass es auf Dauer auch noch mehr Anwärter und Anwärterinnen gibt?
Ich glaube, Lehrermangel ist für Deutschland ein wichtiges Thema. Die Zahlen zeigen, dass die Lehrer in Deutschland relativ gut bezahlt werden im internationalen Vergleich, sowohl absolut gesehen als auch relativ zu anderen Beschäftigten mit entsprechendem Abschluss. Es geht wohl weniger um den Beruf finanziell attraktiver zu machen, als ihn intellektuell attraktiver zu machen. Man muss einfach sehen, in vielen Ländern haben Lehrkräfte heute bessere Karrierechancen, ein vielfältigeres Arbeitsumfeld, mehr Zeit für andere Dinge als Unterricht, also gemeinsame Arbeit in Team, Forschungsarbeit, Entwicklungsarbeit. Das ist ein interessanteres, vielfältigeres Aufgabenfeld als in Deutschland. Also da ist sicherlich noch viel zu tun.
Jetzt beobachten wir aber in Deutschland, dass zunehmend Schulen gezwungen sind, auch auf Quereinsteiger zu setzen. Was macht das langfristig mit unserem Bildungssystem?
Ich glaube, Quereinsteiger müssen nicht unbedingt schlechter sein. Also, dass man das Bildungssystem offen gestaltet, dass auch Menschen mit anderen Qualifikationen, die eben qualifiziert sind, in den Lehrerberuf einsteigen können, das ist an sich noch gar nichts Schlechtes. Was wichtig ist, dass es eben nicht zu einer Minderung der Anforderungen führt, dass man also wirklich die besten Köpfe gewinnt. In Finnland bewerben sich 8 bis 9 Bewerber auf jede Stelle für ein Lehramt, weil das eben ein spannender, ausgewogener, interessantes Berufsumfeld ist. Und ich denke, Quereinsteiger sollten keine Notlösung sein. Sie können immer eine gute Lösung sein, wenn man jetzt das Qualifikationsprofil erweitern will. Aber ich denke, es darf nicht dazu kommen, dass man einfach aus Mangel an qualifizierten Lehrkräften dann den Beruf öffnet.
Das sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. Das Gespräch haben wir aus terminlichen Gründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und wir spielen jetzt mal den Ball Richtung Berlin, wo sich stellvertretend für Bund und Länder der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz und Bildungsministerin Anja Karliczek zu den Ergebnissen der benannten OECD-Studie geäußert haben. Wladimir Balzer fasst die Reaktionen für uns zusammen.
Natürlich versuchen verantwortliche Politiker, diese neueste OECD-Studie so positiv wie nur möglich zu interpretieren. Das taten heute die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gemeinsam mit ihrem CDU-Kollegen Ralf Alexander Lorz, Kultusminister in Hessen und gerade Präsident der Kultusministerkonferenz. Beide stürzen sich auf die aus ihrer Sicht guten Ergebnisse im sogenannten MINT-Bereich, also in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern. Die meisten Studienanfänger aller OECD-Länder in diesem Bereich gibt es in Deutschland. Auch ihre Berufschancen seien ganz hervorragend. Seit Jahren Spitzenreiter die Informatik.
Wir sehen doch zum Beispiel gerade bei den Informatikern, da ist der Fachkräftemangel mittlerweile so groß, dass denen Gehälter angeboten werden, wovon manch anderer Bereich, der viele Jahre vorne gelegen hat, nur träumt.
Konfrontiert mit dem Lehrermangel hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kaum Lösungsvorschläge parat. Eine viel diskutierte Studie hatte es ja gerade gezeigt, es fehlen tausende Lehrerinnen und Lehrer hierzulande. Und das, obwohl sie im OECD-Durchschnitt sehr gut bezahlt werden. Deutschland ist nach Luxemburg das Land mit den besten Lehrergehältern. Probleme ergeben sich eher aus den noch immer existierenden Zugangsbeschränkungen für das Lehrerstudium. Auch fehlt es der OECD-Studie zufolge an der gewünschten Vielfalt des Lehrerberufs in Deutschland. In anderen Ländern sei gerade der Beruf des Grundschullehrers einfach attraktiver, weil vielfältiger und verantwortungsreicher. Ralf Alexander Lorz, Präsident der KMK, über einen veränderten Beruf.
Also ich glaube, interessant ist der Beruf auf jeden Fall, aber er ist auch sehr viel herausfordernder geworden. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade junge Berufseinsteiger schon sehr beschäftigt. Es sind eben nicht mehr, ich sag mal, die kleinen niedlichen i-Dötzchen, denen man halt, ich sag mal, die Grundrechenarten beibringt und die da brav sitzen und begeistert an den Lippen des Lehrers oder der Lehrerin hängen, sondern die Schülerschaft ist sehr viel heterogener geworden. Damit natürlich auch durchaus schwieriger, ich sage herausfordernder. Und da müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrer einfach noch besser darauf vorbereiten, sie noch mehr daraufhin qualifizieren. Da ist eben mit Fachwissenschaft und Fachdidaktik alleine, ist es heute nicht mehr getan.
Zudem gibt es immer noch zu wenige Studienplätze für Lehrerinnen und Lehrer. Im internationalen Vergleich wird in Deutschland mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben als für das Studium. Es gäbe immer höhere Studierendenzahlen, aber die Finanzierung kommt nicht hinterher, kritisiert die OECD. Die Bundesbildungsministerin sieht es etwas anders.
Ich glaube schon, dass wir im Moment eine gute Ausstattung in den Universitäten haben. Ich glaube, wir reden immer viel, viel schlechter darüber, als die Ausstattung wirklich ist, weil da ist in den letzten Jahren vieles, vieles auf den Weg gebracht worden.
Und sie hat einen Grund für ihre Annahme.
Weil wir als universitäres Leitbild haben, dass Forschung und Lehre zusammengehört und dass diese beiden Bereiche sich auch gegenseitig befruchten, dass also spannende Fragen aus der Lehre kommen, die in der Forschung aufgegriffen werden und umgekehrt spannende Erkenntnisprozesse aus der Forschung eben auch direkt in die Lehre übermittelt werden. Und diese Verknüpfung gibt es in dieser Form in kaum einem anderen Land. Und deswegen kann man das auch nicht trennen. Deswegen muss man diese beiden Bereiche zusammenlassen.
Womit auch etwas über die Tradition in Deutschland gesagt werden soll. Die heißt, eine Uni ist keine Schule. Selbstständigkeit der Studierenden wird erwartet, auch wenn der Bologna-Prozess dem entgegenwirkt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bemängelt außerdem, dass alle Bildungseinrichtungen hierzulande zu wenig Leute hätten. Gute Wirtschaftszahlen schlügen sich nicht in ausreichendem Maße in höheren Bildungsinvestitionen nieder. Und der Verband Bildung und Erziehung spricht davon, dass es großen Nachholbedarf gerade bei der individuellen Förderung der Kinder und Jugendlichen gebe. Bei allen kritischen Stimmen enthält diese Studie auch positive Nachrichten. Denn ein Studium in Deutschland lohnt sich. Der Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte kriegt nicht genug. Gehälter sind im Durchschnitt sehr gut, Karriereaussichten ebenso.
Wenn in Baden-Württemberg morgen die Schulen starten, werden auch wieder rund 6.000 muslimische Kinder den islamischen Religionsunterricht besuchen. Der lief ja bislang an knapp 100 Schulen im Land als Modellversuch, soll aber in diesem neuen Schuljahr endlich verstetigt werden. Weil die Landesregierung dafür aber einen Ansprechpartner bzw. Träger braucht, wurde die Stiftung Sunnitischer Schulrat gegründet. Welche Aufgaben dieser Rat hat und warum er umstritten ist, fasst Thomas Wagner für uns zusammen.
Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann gibt die Zielrichtung vor. Ihm ist es ein Anliegen,
dass die religiöse Unterweisung auch der muslimischen Kinder an unseren Schulen stattfindet und nicht in irgendwelchen Hinterhöfen.
Deshalb wird islamischer Religionsunterricht an zahlreichen baden-württembergischen Schulen bereits seit 2006 angeboten, allerdings im Rahmen eines zeitlich befristeten Modellversuches, der nun ausläuft. Den Unterricht einfach so fortsetzen, das geht nicht, denn für den Religionsunterricht gilt das Prinzip der Staatsferne. Und das heißt,
der Staat braucht nicht nur einen Ansprechpartner, der Staat braucht einen Träger für den Religionsunterricht. Denn der Staat kann sich zu religiösen Wahrheiten, zu Fragen der Auslegung von heiligen Schriften und ähnlichem mehr natürlich nicht positionieren und nicht äußern. Deswegen braucht er eine Religionsgemeinschaft, die diese Aufgabe übernimmt.
Erklärt Michael Herrmann beim baden-württembergischen Kultusministerium für Religionsangelegenheiten und Staatskirchenrecht zuständig. Das Problem dabei: Welche Religionsgemeinschaft kommt als Träger in Frage? Beim evangelischen und katholischen Unterricht liegt die Antwort nahe, da liegt die Verantwortung bei den zwei großen Amtskirchen. Schwieriger wird es beim Islamunterricht.
Innerhalb des Islams gibt es natürlich viele unterschiedliche Strömungen. Die wichtigsten Strömungen ist der sunnitische Islam, es ist der schiitische Islam, aber es gibt noch andere.
Wer soll da Träger sein für den islamischen Religionsunterricht? Keine einfache Frage. In den Stuttgarter Ministerien kamen die Verantwortlichen daher auf die Idee, eine Stiftung zu gründen, unter deren Verantwortung zukünftig der islamische Religionsunterricht angeboten werden soll. Diese sogenannte Stiftung Sunnitischer Schulrat gibt es formell seit Anfang August. Michael Herrmann vom baden-württembergischen Kultusministerium.
Jetzt ist es so, dass zukünftig die Stiftung den Religionslehrerinnen und Religionslehrern in Baden-Württemberg eine ausdrückliche Erlaubnis erteilen wird, islamischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung zu halten. Weitere Aufgaben der Stiftung werden sein, an den Bildungsplänen mitzuwirken, an der Schulbuchzulassung mitzuwirken.
Allerdings hat diese Konstruktion einen Haken.
Also von diesen vier sunnitischen Verbänden, mit denen wir bislang zusammengearbeitet haben, haben zwei sich bereit erklärt, die Stiftung Sunnitischer Schulrat mitzutragen. Nicht mit dabei ist die DITIB und ebenfalls nicht mit dabei ist die Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg.
DITIB kritisiert, dass die neue Stiftung gegen das Prinzip der Religionsfreiheit verstoße. Ob es klug war, nur Islamverbände zur Mitarbeit in der Stiftung einzuladen, wird in Baden-Württemberg ohnehin kontrovers diskutiert. So sagte Nico Weinmann, FDP-Landtagsabgeordneter, im SWR-Fernsehen.
Beispielsweise hätte ich mir gewünscht, dass man weniger auf die Verbände schaut und mehr unabhängige Einzelpersonen berücksichtigt. Immerhin sind 80% der Muslime in unserem Land nicht in Verbänden organisiert.
Und noch ein Schönheitsfehler haftet der neuen Stiftung an. Das Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen bildet bereits seit 2011 Religionslehrer aus. Die werden dort aber nicht nach ihrem Bekenntnis gefragt. Auch schiitisch geprägte Studierende sind darunter. In Tübingen kursiert nun die Befürchtung, die neue Stiftung Sunnitischer Schulrat könne möglicherweise einen Teil der Tübinger Absolventen, besonders die mit schiitischer Prägung, nicht mehr als Religionslehrer akzeptieren. Ursprünglich sollte das Tübinger Zentrum sogar voll unter das Dach der neuen, sunnitisch geprägten Stiftung schlüpfen, was aber das Aus für die bekenntnisfreie Lehre dort bedeuten könnte. Ein Streitpunkt. Im Rahmen einer Übergangsregelung von einem Jahr bleibt das Zentrum für islamische Theologie aber erst einmal eigenständig. Und danach?
Die Gespräche mit der Universität Tübingen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Stiftung werden jetzt demnächst beginnen. Ich persönlich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass man hier in Bälde zu einer guten Lösung kommen wird, die allen gerecht werden wird.
bloß nicht in der ersten Reihe, am liebsten neben Tim oder Lea. Bei der Sitzordnung haben Schüler meistens genaue Vorstellungen, neben wem und wo sie im Klassenraum sich wohlfühlen oder eben nicht. Für Schüler, aber auch für Lehrer ist die Sitzordnung zu Beginn eines neuen Schuljahres schon mal die erste Hürde, die es zu nehmen gilt. Dabei kann man sich zum Beispiel auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen inspirieren lassen. Die gibt es zum Beispiel zu den Vorzügen der soziofugalen oder soziopetalen Anordnung der Tische. Wie also sieht die optimale Sitzordnung nun aus? Unsere Reporterin Laura Millmann hat sich zum Beispiel an dieser Schule erkundigt.
Lehrer Markus de Greif hat in seinen 11 Jahren am Karl-Humann-Gymnasium schon einige Klassen kommen und gehen sehen. Bis vor den Sommerferien war er Klassenlehrer einer 6. Klasse, die er 2 Jahre als Klassenlehrer begleitet hat. Vor allem zu Beginn der 5. Klasse ist es ihm immer wichtig, die Sitzordnung regelmäßig zu verändern.
Hier bei den Kleinen, bei denen die neu kommen, mache ich am Anfang immer rein und da wird gelost. Also alle 4 Wochen gibt es eine komplett neue Sitzordnung. Jeder muss neben jedem sitzen können, neben jedem arbeiten können. Kurzum, alle Schüler müssen mal alle ihre neuen Mitschüler kennenlernen.
Erst wenn dieses gemeinsame Arbeiten in allen Konstellationen gut klappt, dürfen die Schüler auch selbst mitentscheiden, neben wem und in welcher Form sie sitzen wollen. Im Moment sind die Tische in einer Hufeisenform aufgestellt. Damit sind die meisten zufrieden.
Ich finde die Sitzordnung gut, weil man sich ein bisschen austauschen kann, aber auch nicht so viel quatschen kann, weil das auffällt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht so weiß, welche Seite gerade ist, dann kann man Nachbar fragen.
Man hat mehr Platz, um sich auch zu bewegen, also ist nicht so eingeengt.
Also ich finde die Sitzordnung gut, weil man die Sitzordnung schnell zu anderen Sitzordnungen umschieben kann, wie zum Beispiel Gruppentischen, Partnertischen oder für eine Klassenarbeit in Reihen.
Mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Sitzordnungen hat sich auch die Bildungswissenschaftlerin Gisela Steins von der Universität Duisburg-Essen beschäftigt. Sie unterscheidet dabei zwischen den soziofugalen Anordnungen, also frontal ausgerichteten Sitzreihen, die Interaktion erschweren, und soziopetalen Anordnungen.
Petal kommt von blütenblattmäßig angeordnet um ein Zentrum, was wir Menschen eigentlich sehr gerne mögen. Das sind so Tischgruppen. Oder eben Hufeisenform, ne, wo auch jeder jeden im Grunde genommen sehen kann. Das ist völlig klar, dass das sehr kommunikativ ist. Ne, und wenn ich natürlich als Lehrer denke, ich kann das nicht handeln mit dem Lärmpegel in der Klasse, dann würde ich das möglicherweise nicht wählen.
Anfang des Jahres wurde an der Universität Tübingen eine Studie veröffentlicht, die sich mit der frontalen Sitzordnung beschäftigt hat. Schulpsychologen sind der Frage nachgegangen, welchen Einfluss es auf den Lernerfolg hat, in welcher Reihe ein Schüler sitzt. Insgesamt 81 Jungen und Mädchen aus 5. und 6. Klassen haben dafür an einem Experiment teilgenommen. In einem virtuellen Klassenzimmer haben sie eine Mathestunde absolviert und mussten im Anschluss daran Aufgaben lösen. Per Zufall wurde entschieden, wer in dem virtuellen Klassenzimmer in der 1. und wer in der letzten Reihe sitzen sollte.
100, 200.
Das Experiment zeigte, dass die Schüler in der 1. Reihe offenbar weniger abgelenkt wurden und die Aufgaben im Anschluss am schnellsten lösen konnten. Um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, empfiehlt die Studienleiterin Friederike Blume den Lehrkräften 2 Maßnahmen. Entweder die Sitzordnung regelmäßig zu rotieren, sodass jeder mal vorne und mal hinten sitzt, oder die Reihen so zu gestalten, dass der Lehrer während des Unterrichts zwischendurch problemlos von vorne nach hinten laufen kann. Und es gibt noch einen Aspekt, auf den die Lehrer achten sollten, meint Gisela Steins.
Schüler gehen gerne in die Schule, weil da ihre Freunde und Freundinnen sind. Da sind ihre Peers. Jetzt kann man natürlich immer einwenden, es geht ja ums Lernen und die sollen sich auf das Fach konzentrieren, aber so ist es nicht. Wir sind eine soziale Spezies und auch das, finde ich, ist etwas, was Lehrer durchaus berücksichtigen können. Weil je weniger ich mich gestresst fühle als Schüler, je wohler ich mich fühle, desto besser kann ich auch lernen.
Deswegen rät die Bildungswissenschaftlerin davon ab, den Schülern vorzuschreiben, neben wem sie sitzen sollen oder sie als Strafe umzusetzen. Besser sei es, mit den Schülern über die Sitzordnung zu diskutieren und sie mitentscheiden zu lassen.
Es gibt durchaus auch Schüler, die von sich aus auf die Idee kommen, es ist vielleicht für mich gar nicht gut, neben meinem Freund zu sitzen, weil wir können uns da nicht beherrschen. Aber es ist sehr viel besser, wenn die Schüler selber zu dieser Einsicht kommen, als wenn das ihnen einfach so aufoktroyiert wird.
Am Karl-Humann-Gymnasium setzt Markus de Greif bereits einige dieser Tipps um. So hat er sich beispielsweise von den Schülern überzeugen lassen, die Tische in Hufeisenform aufzustellen. Seine Vorstellung von einer idealen Sitzordnung sind eigentlich Gruppentische. Am besten in einem großen, hellen Klassenraum.
Aber das ist eine Traumvorstellung. Oftmals hat man einfach ganz, ganz kleine Räume, dann muss man mehr oder weniger Reihentische machen.
Sehenswert oder nicht? Die Kollegen von Corso Kunst und Poppe sprechen gleich den Film Gut gegen Nordwind, der am Donnerstag in unseren Kinos anläuft. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.